Villach, Mitte der 1990er Jahre. Ein Frauenarzt beginnt damit, die Abstriche von Patientinnen nach Krebsuntersuchungen zu horten, statt sie ins Labor zu schicken. Tausende Frauen sind betroffen, wähnen sich in Sicherheit. Viele von ihnen erkranken, ohne es zu wissen. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host von Delikt, wo wir regelmäßig Kriminalfälle aus der Steiermark und aus Kärnten besprechen. Ich freue mich heute nach einiger Zeit wieder einmal in der Kärntner Redaktion zu sein, in Klagenfurt um genau zu sein, um mit meiner Kollegin Manuela Kalser zu sprechen, die ihr wahrscheinlich schon aus einigen Delikt-Folgen kennt. Hallo Manuela, schön dich wieder zu sehen.
Hallo, danke.
Ja, der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, der geht zurück in die 1990er Jahre und der ist nur durch einen Zufall aufgeflogen. Zu dem Zeitpunkt war aber bereits enormes Leid angerichtet worden und es hätte noch viel mehr Schaden angerichtet werden können, aber er ist eben aufgeflogen. Was ist da passiert?
Ja, genau. Also aufgeflogen ist der Skandal im Zuge einer Studie über Gebärmutterhalskrebs in Kärnten. Der Facharzt, der diese Studie damals durchgeführt hat, der stieß eher zufällig auf drei Frauen mit Karzinomen, die schon sehr weit fortgeschritten waren. Und alle diese drei Frauen gaben an, von einem bestimmten Arzt regelmäßig untersucht worden zu sein. Und jetzt hat man sich natürlich gefragt, wie das passieren kann. Und das nährte die Vermutung, dass mit den Untersuchungen dieses Arztes etwas nicht stimmt. Über die Ärztekammer und das Gesundheitsreferat des Landes wurde dieser Verdacht dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und die Anklagebehörde, die Staatsanwaltschaft, die ordnete dann eine Hausdurchsuchung bei dem Frauenarzt an. Dabei wurden dann wirklich die allerschlimmsten Befürchtungen übertroffen, denn bei dem Arzt zu Hause stieß man auf Krebsabstriche, die der Mann nie ins Labor geschickt hat. Also zuerst stießen die Polizisten auf 3000 Krebsabstriche und dann auf immer mehr und mehr. Am Ende wurden bei ihm 16.600 Krebsabstriche gefunden, die er nie zur Befundung ans Labor geschickt hat.
Also es war dann schon abzusehen, dass das ein enormes Ausmaß annimmt oder angenommen hat. Aber was ist da genau passiert? Wie ist das alles abgelaufen?
Ja, ich kann mich noch erinnern, das war im Juni 2002. Da wurde bekannt, dass in Kärnten ein Frauenarzt verhaftet wurde. Und zuerst wusste man natürlich nicht genau, warum. Und dann ist klar geworden, dass dieser Arzt eben das Vertrauen seiner Patientinnen aufs Gröbste missbraucht hat. Es waren tausende Frauen, die zu diesem Arzt gegangen sind und die haben sich bei ihm untersuchen lassen. Und er hat bei diesen Patientinnen, wie es eben üblich ist, Krebsabstriche vorgenommen. Aber er hat eben diese Abstriche nicht ins Labor zur Untersuchung weitergeleitet. Das heißt, ob die Frauen Krebs haben oder nicht, das wurde gar nicht befunden. Und als es dann eben zu den Hausdurchsuchungen bei dem Arzt gekommen ist, da hat man in den Schubladen und in den Kästen bei ihm diese Krebsabstriche gefunden. Ich kann mich noch erinnern, die Ermittler haben da kistenweise und säckeweise die Krebsabstriche aus seiner Ordination herausgetragen.
Also der hat die Krebsabstriche durchgeführt und dann einfach, wo irgendwie in der Ordination gerade Platz war, dort verscharrt.
Ja, genau. Er hat die Untersuchungen durchgeführt, die Krebsabstriche gemacht und danach schubladisiert.
Und wie lang ist das gegangen?
7 Jahre lang hat er das gemacht.
Das heißt, dass sehr viele Frauen tatsächlich nie eben auf diese Krebsart, auf den Gebärmutterhalskrebs, über das werden wir dann auch noch kurz sprechen, tatsächlich untersucht worden sind. Was heißt das für diese Frauen?
Das war natürlich ein Schock damals. Es ist wirklich ein Aufschrei durch Kärnten gegangen. Man muss sich vorstellen, tausende Patientinnen, die waren auf einmal völlig verunsichert. Die Frauen hatten wirklich Angst, denn obwohl sie zweimal im Jahr beim Arzt waren zur Untersuchung und zur Kontrolle, wussten sie ja plötzlich nicht mehr, wann ihre letzte echte Untersuchung war. Bis zur Verhaftung des Arztes haben sich ja alle Patientinnen in Sicherheit gefühlt. Sie waren bei der Krebsvorsorge. Ihr Arzt hatte ihnen immer versichert, dass alles in Ordnung sei und plötzlich haben sie erfahren, dass gar nichts in Ordnung ist. Und tatsächlich sind dann mehrere Frauen auch an Krebs erkrankt. Das wurde dann bald einmal nach Auflegen des Skandals bekannt.
Und was haben diese Frauen erzählt? Du hast mit einigen gesprochen.
Ja, also ich erinnere mich an eine Betroffene, die erzählt hat, dass der Herr Doktor zu ihr immer gesagt habe, es sei alles in Ordnung. Und während sie dann auf Urlaub war, erfuhr sie aus den Medien von seiner Verhaftung. Daraufhin hat sie natürlich Angst bekommen und sie ging voller Angst zu einem anderen Frauenarzt und ließ sich dort untersuchen. Und was war? Sie hatte tatsächlich Krebs und ihr musste sogar die Gebärmutter entfernt werden. Und eine andere Patientin des Arztes, die hat mir einmal erzählt, sie hatte immer sehr starke Schmerzen. Aber der Frauenarzt hatte immer gesagt, sie habe nur eine Blasenentzündung und das wäre nicht so schlimm. Und irgendwann waren die Schmerzen aber so stark, dass sie ins Krankenhaus gegangen ist. Im Krankenhaus hat man ihr dann mitgeteilt, dass sie keine Blasenentzündung hat, sondern viel etwas Schlimmeres. Sie hatte Gebärmutterhalskrebs. Die Folge war eine Totaloperation und eine Chemotherapie.
Also alles Folgen, die vielleicht, wahrscheinlich in manchen Fällen nachgewiesenerweise hätten verhindert werden können, aber so passiert sind, weil eben diese Tests nie durchgeführt worden sind. Und ich habe mir ein bisschen was zu dem Thema eben über die Abstriche jetzt angeschaut. Und das Thema, um das es geht im weiteren Sinn, das war auch vor kurzem in den Nachrichten und das waren eigentlich ganz gute Nachrichten. Da ging es nämlich um die Meldung, dass sich die Impfrate der HPV-Impfung bei den 21- bis 30-Jährigen seit der kostenlosen Verabreichung verzehnfacht hat. Und die HPV-Impfung ist eine Impfung gegen humane Papillomviren und diese gelten ja unter anderem als wichtigster Risikofaktor für diesen Gebärmutterhalskrebs. Aber eine genauso wichtige Vorsichtsmaßnahme gegen Gebärmutterhalskrebs sind eben natürlich regelmäßige Untersuchungen. Und die sind eigentlich eine gynäkologische Routinemaßnahme und als Pap-Abstrich oder Papanikolaou-Abstrich, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist nämlich ein griechischer Name von dem griechischen Pathologen George Nikolaos Papanikolaou. Und laut dem Gesundheitsministerium gilt der Test als erfolgreichster Krebstest überhaupt. Die Aussagekraft und Gültigkeit der Testergebnisse erhöhen sich noch, wenn der Pap-Abstrich regelmäßig, also einmal jährlich, durchgeführt wird. Und ich zitiere hier von der Infoseite zum Thema vom Gesundheitsministerium. Infolge der Einführung des Pap-Abstrichs ist die Sterblichkeit an dieser Krebsart in den letzten 50 Jahren um 2/3 zurückgegangen. Durch den Pap-Abstrich können Veränderungen des Gebärmutterhalses erkannt werden. Eine Behandlung dieser Zellveränderung verhindert den Ausbruch von Gebärmutterhalskrebs oder auch Zervixkarzinom. Und deshalb wird der Krebsabstrich zur Krebsvorsorge im Allgemeinen sowie auch im Rahmen der österreichischen Vorsorgeuntersuchung ab 18 Jahren einmal jährlich empfohlen. Der Abstrich wird im Regelfall vom Frauenarzt oder der Frauenärztin vorgenommen. Ja, und jener Arzt, jener Frauenarzt, über den wir heute sprechen, der hat eben auch diese Abstriche entnommen, aber eben nicht ins Labor geschickt.
Genau so war das. Und als Reaktion darauf, also als das damals bekannt geworden ist, haben als erstes einmal alle Frauenärzte in ganz Kärnten ihre Ordinationszeiten ausgeweitet. Es wurde eine Telefonhotline für die vielen verzweifelten und entsetzten Frauen eingerichtet. In den Labors wurden Überstunden gemacht, damit sich die Frauen nachuntersuchen lassen konnten. Viele Ordinationen hatten bis spät abends und an den Wochenenden geöffnet und erlebten einen regelrechten Ansturm besorgter Frauen, die zum Teil völlig aufgelöst um Termine gebeten haben.
Das waren eben seine Patientinnen, aber was war mit dem Arzt, was ist mit ihm passiert?
Der Arzt, der kam dann wegen Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft und hat dort auch relativ rasch ein Geständnis abgelegt. Später kam er dann einmal für eine Kaution von 70.000 Euro frei, aber am Anfang war er in Untersuchungshaft und hat zugegeben, was er getan hat.
Eine Frage, die ich mir von Anfang an gestellt habe in diesem Fall, ist, warum das Ganze? Was könnte da das Motiv sein? Ist das herausgekommen?
Ja, das war schwierig. Also natürlich, warum macht jemand so etwas? Also die erste schockierende Antwort dieses Arztes war, dass er Portokosten sparen wollte und deshalb habe er die Krebsabstriche nicht ins Labor geschickt. Später hat er dann seine Aussagen immer wieder geändert, aber wirkliche Begründung für dieses kriminelle und verantwortungslose Verhalten hat er eigentlich nie abgeliefert. Was immer er zu seinem Motiv gesagt hat, es ergab nicht wirklich einen Sinn. Man ist dann draufgekommen, dass dieser Arzt schwere psychische Probleme hat. Laut dem psychiatrischen Gutachter Reinhard Haller war er zurechnungsfähig, aber er war manisch-depressiv und er soll auch übermäßig viel Alkohol getrunken haben. Er hat erzählt, dass er, also der Frauenarzt hat erzählt, dass er die Abstriche manchmal gegen das Licht gehalten hat und so habe er geglaubt, dass er den Krebs erkennen kann. Also da muss man jetzt kein Mediziner sein, um zu wissen, dass das ein völliger Blödsinn ist. Man kann nicht Krebsabstriche gegen das Licht halten und dann feststellen, ob man Krebs hat oder ob jemand Krebs hat.
Für das Labor.
Genau. Und dann hat er wieder oft gesagt, er finde eigentlich keine Erklärung für sein Verhalten, er habe niemanden schaden wollen, aber das war eben immer, waren seine Aussagen ein bisschen anders und alles in allem hatte man den Eindruck, dass er eigentlich nicht wirklich begriffen hat, was er diesen Frauen, seinen Patientinnen angetan hat.
Ja, und sein Anwalt hat auch darüber berichtet, als er das erste Mal bei ihm im Gefängnis war, nachdem die U-Haft, glaube ich, über ihn verhängt worden ist.
Ja, genau. Als sein Anwalt das erste Mal zu ihm ins Gefängnis ging, da hat sich der Arzt schreiend über den Zustand der Republik ausgelassen und hat eigentlich über alles andere geredet, nur nicht über seine Tat. Und was mir der Anwalt auch erzählt hat, ist, dass der Arzt unglaublich viele Zeitungen bei sich hat oder unglaublich viele Zeitungen gelesen hatte. Und diese Zeitungen haben ausgesehen wie Schularbeitenhefte. Der hat Titel durchgestrichen, Texte korrigiert, Texte kommentiert. Also der Anwalt hat damals gesagt, so etwas hat er überhaupt noch nie gesehen. Die Zeitung war von hinten bis vorn handschriftlich angeschrieben und überall hat dieser Arzt eben irgendwas dazu geschrieben.
Mit diesem Anwalt Hans Gradischnik, mit dem hast du dich auch vor unserem Gespräch jetzt noch einmal unterhalten. Hören wir kurz rein, was er zu sagen hat.
Ich bin körperlich krank, aber im Kopf kann ja einer nicht richtig ticken, wenn er sich einbildet, dass er, wenn er nur gegen das Licht haltet und sagt, und jetzt weiß ich, das ist nichts und das könnte was sein. Also diese Einbildung, das ist als Anwalt ja wohl bewusst, ne?
Ich habe den Anwalt Hans Gradischnik auch gefragt, wie dieser Arzt so von seinen Kollegen, also von den anderen Ärzten wahrgenommen worden ist und ob den Ärzten nicht hätte klar sein müssen, dass da irgendwas nicht passt. Und was er dazu gesagt hat, hören wir uns jetzt an.
Es war so, wie Sie erzählt haben, du hast mit ihm eine irrsinnige Gaude haben können auch. Nicht das als Sünde, aber es war immer so, an der Grenze ist er jetzt noch normal oder nicht mehr normal. Es hat halt niemand gerechnet, dass er die Abstriche nicht einschickt, weil das ist ja die ärztliche Pflicht gewesen, dass er die Abstriche macht und dann einschickt ins Labor.
Auf die Frage, warum ihn als Anwalt dieser Fall nach 20 Jahren noch so berührt und bewegt, hat er ganz klar eine Antwort parat gehabt.
Das ist ja wie soll ich sagen, ein Mensch, der über Leben und Tod entscheidet bei Frauen.
Also wir haben jetzt schon gehört, dass es in der Kollegenschaft ja er schon irgendwie als schräger Mensch gegolten hat. Wie war das bei den Patientinnen? Ist denen etwas aufgefallen bei seinem Verhalten?
Interessanterweise nicht. Die meisten Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns erzählt, dass dieser Arzt immer sehr kompetent und seriös getan hat und dass er zu ihnen immer sehr nett war. Die Frauen hatten keinen schlechten Eindruck von ihm. Eine hat gesagt, er war ein netter Mensch, mit dem Mann hat man über alles reden können. Also die haben ihn eigentlich mögen und dass er ihre Krebsabstriche in die Schublade legt, anstatt sie weiterzuschicken, das konnte ja niemand ahnen.
Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist eigentlich die Biografie dieses Arztes. Er war damals, als diese ganze Sache aufgeflogen ist, 58 Jahre alt. Was weißt du sonst noch über ihn und seinen Werdegang?
Ja, man weiß, dass er eine schwierige Kindheit hatte. Sein Vater war ein strenger SS-Offizier. Seine Mutter hat Suizid begangen und das hat ihn sehr geprägt. Er war dann eben, als er verhaftet wurde, 58 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt war er verheiratet und hatte zwei erwachsene Töchter. Und wie man sich vorstellen kann, war das natürlich auch für seine Familie ein Riesenschock, was da passiert ist. Also für seine Töchter und für seine Frau war das brutal. Weil da sucht sich ja auch niemand aus, einen Vater zu haben, der anderen Frauen so etwas antut. Und wenn ich mich recht erinnere, sind die Frau und die Töchter damals auch beschimpft und bedroht worden. Und die waren natürlich zutiefst betroffen von dem, was ihr Vater und Ehemann angerichtet hat. Die Töchter haben sich dann irgendwann auch an die Öffentlichkeit gewandt. Also die haben einen wirklich bemerkenswerten Schritt gemacht und sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben der Öffentlichkeit ihre Situation geschildert. Die haben der Öffentlichkeit gesagt, wie es ihnen als Töchter damit geht, was ihr Vater angerichtet hat.
Ja, das haben sie gemacht, indem sie einen Brief an unsere Kollegin Eva Gabriel geschrieben haben oder angerufen haben. Wie war das? Was haben Sie gesagt? Was wollten die ja loswerden? Die waren ja unter großem Druck.
Genau, die Töchter haben damals in der Redaktion bei meiner Kollegin Eva Gabriel, die damals mit dem Fall betraut war, angerufen und haben sie gebeten, auch ihre Sicht der Dinge zu schreiben. Diese Frauen, die Töchter und die Frau des Arztes haben gesagt, sie wollen den geschädigten Patientinnen ihre Anteilnahme entgegenbringen, weil das, was unser Vater getan hat, hat mit uns nichts zu tun, haben sie gesagt. Und sie haben auch gesagt, das, was unser Vater getan hat, ist mit nichts zu entschuldigen. Sie haben sogar Briefe verschickt, in denen sie die Frauen um Verzeihung gebeten haben. Und das ist schon wirklich mutig, weil sie, die Töchter und die Frau, die konnten ja wirklich nichts dafür. Sie haben erzählt, dass für sie eine Welt zusammengebrochen ist, als sie davon gehört haben. Sie haben erzählt, dass sie sich zu Hause nicht mehr ans Telefon gehen getrauen, weil sie eben Drohanrufe bekommen. Und sie haben uns geschildert, oder sie haben einer Kollegin geschildert, dass für sie eine Welt zusammengebrochen ist. Trotz allem sind sie natürlich auch zu ihrem Vater gestanden und haben ihn auch im Gefängnis besucht und so weiter. Schau, ich habe hier sogar noch einen Leserbrief gefunden, den die Gattin und die Töchter des Arztes veröffentlicht haben. Vielleicht magst du ihn nochmal kurz vorlesen.
Ja, der ist eingegangen am 16.06.2002 als E-Mail und beginnt mit dem Titel Brief an die Patientinnen. Und da stellen sich die beiden Damen eben zuerst vor und richten sich dann ja direkt an die Patientinnen des Arztes. Und ich lese jetzt nur die Kernaussagen aus dieser Mail. Seine Tathandlungen sind für uns unbegreiflich und wir können nachempfinden, welches Leid er über sie gebracht hat. Wir meinen, dass mein Mann und unser Vater über die Tragweite seines Tuns nicht im Klaren war. Seine manisch-depressive Erkrankung hat es ihm offensichtlich unmöglich gemacht, die Schwere seiner Tathandlungen und deren Konsequenzen zu überblicken. Wir fühlen uns, auch wenn wir nichts dafür können, doch verpflichtet, uns bei Ihnen für die erlittenen Schmerzen und seelischen Belastungen zu entschuldigen und hoffen, dass Sie diese annehmen. Wir empfinden aus tiefstem Herzen mit Ihnen und wünschen, dass sich in Bezug auf Ihre Gesundheit alles zum Guten wenden wird. Mit besten Grüßen. Ja, also es war wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad eine Flucht nach vorne, weil Sie dafür mitverantwortlich gemacht worden sind oder sogar Drohungen erhalten haben und sich irgendwie äußern mussten dazu oder zumindest das Gefühl hatten, sich dazu äußern zu müssen. Was denkst du darüber?
Ja, das kann schon sein. Sie haben sich wahrscheinlich auch gefragt, was hätten Sie bemerken müssen, oder Sie haben sich wahrscheinlich auch oft die Frage gestellt, wie das alles passieren konnte. Ich fand es jedenfalls einen bemerkenswerten Schritt, weil ich kann mich eigentlich nicht erinnern, oder das gibt es wirklich nur ganz selten, dass die Familie eines Angeklagten oder eines Verbrechers an die Öffentlichkeit geht und ihre Sicht der Dinge darstellt.
Und auch so differenziert, weil sonst ist es ja eher, dass man eben Ausreden sucht oder sich irgendwie für die Verteidigung des Angehörigen, des Vaters, des Ehemanns, des Sohns oder der Töchter, Ehefrau, wie auch immer, einsetzt. Aber in diesem Fall war das ja eine doch differenzierte Sichtweise, die man, so wie du sagst, nicht oft sieht. Es kam schließlich zum Prozess. Wie ging es da weiter? Es gab ja fast 2 Jahre lang Ermittlungen in dem Fall.
Und die waren extrem aufwendig. Die Frauen, die mussten ja ausfindig gemacht werden, die Krebsabstriche mussten den richtigen Patientinnen zugeordnet werden, die Nachuntersuchungen mussten abgewartet werden und. Also die Ermittlungen hatten ein unglaubliches Ausmaß angenommen und am Ende stand Folgendes fest: 26 Patientinnen des Frauenarztes sind an Krebs erkrankt. 3 Patientinnen starben sogar. Doch laut Gutachten konnte dem Arzt keine fahrlässige Tötung nachgewiesen werden, denn der Tod der Frauen stehe nicht in Zusammenhang mit dem Umstand, dass der Arzt die Abstriche nicht eingeschickt hat, hieß es. Dasselbe galt für die vielen Krebserkrankungen. Nur in 6 Fällen konnte eindeutig Körperverletzung nachgewiesen werden. Das heißt, nur in 6 Fällen konnte nachgewiesen werden, dass die Krebserkrankung rechtzeitig erkennbar gewesen wäre, wenn der Arzt die Krebsabstriche ans Labor weitergeleitet hätte. Juristen sprechen in so einem Fall von Kausalität. Was das bedeutet und warum es aus rechtlicher Sicht gar nicht so einfach war, dem Frauenarzt etwas nachzuweisen, erklärt jetzt Richter Manfred Herrnhofer. Er ist Vizepräsident des Landesgerichtes Klagenfurt und er war so nett und hat sich für unsere Hörer und Hörerinnen den Akt des Frauenarztes noch einmal genauer angesehen. Herr Herrnhofer, wie war denn die Situation damals für das Gericht?
Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass es sich hier auf jeden Fall um einen außergewöhnlichen Fall gehandelt hat, nämlich einerseits, so wie von Ihnen bereits sehr gut dargestellt, aufgrund des Umfanges, so wie Sie auch schon betont haben, waren es über 16.000 Krebsabstriche, die zunächst erst zugeordnet werden mussten den einzelnen Patientinnen und wann diese abgenommen worden sind. Und dann hat es eben diese Abrechnungsunterlagen gegeben, wo eben hier bei mehreren Sozialversicherungsträgern ebenfalls eben hier zugeordnet werden musste, um welche Patientinnen es sich handelt und welche Auszahlungen hier erfolgt sind. Es hat in diesem Verfahren die Bestellung von mehreren Sachverständigen gegeben. Gottlob hatten wir ein glückliches Händchen mit dem Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Gynäkologie. Das war ein hervorragender Experte, ein Primarius in diesem Fach, der also hier diese Fälle untersucht hat und genau zuordnen konnte, wo es eben hier ein kausales Verhalten gegeben hat. Das heißt, dass hier wirklich nachgewiesen werden konnte, dass diese Unterlassung, nämlich dass diese Krebsabstriche hier, so wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, an ein Labor eben zur Diagnose übermittelt wurden, dass genau diese Unterlassung dazu geführt hat, dass Patientinnen eben hier, wenn es frühzeitig erkannt worden wäre, einen wesentlich besseren Heilungsverlauf gehabt hätten, beziehungsweise Heilungschance. Es ist auch richtig, dass Personen verstorben sind. Allerdings hat hier der Sachverständige ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass hier ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Unterlassen der Weiterleitung dieser Krebsabstriche nicht dazu beigetragen hat, dass der Tod verhindert hätte werden können. Wir sprechen dann tatsächlich eben von so einer Kausalität. Das heißt, dass man sagt, es ist genau dieser Ursache zuzuordnen, dass diese Wirkung eingetreten ist, und das war leider eben in diesem Fall nicht oder auch Gott sei Dank nicht nachweisbar. Dazu muss man sagen, dass der Sachverständige auch ausgeführt hat, dass bei diesen Krebsabstrichen zwischen 50% und 80% Wahrscheinlichkeit besteht, dass hier etwas erkannt werden kann. Die Fehlerquellen liegen einerseits beim behandelnden Arzt selbst, nämlich bei der Durchführung und Sicherung eben dieser Krebsabstriche, und andererseits auch bei der Laborauswertung. Also auch das ist nicht ein solcher Wahrscheinlichkeitsgrad, mit dem wir bei Gericht arbeiten, nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das heißt der vollen Überzeugung des Schöffensenates, dass eben hier ein solcher Schuldspruch möglich ist.
Das heißt, man hat sich das für jeden dieser tausenden Fälle dann eigentlich, also die dann auch erkrankt sind, das waren ja dann weniger, anschauen müssen, ob die Kausalität gegeben ist.
Ja, wobei man dazu fügen muss, diese Abstriche sind in den Jahren 95 bis 2002 durchgeführt worden. Das heißt, wir hatten teilweise Patientinnen, bei denen 10 und mehr Abstriche natürlich vorhanden waren. Mhm. Deswegen muss man die Patientenzahl dann wieder im Verhältnis setzen zu den
Untersuchungen.
Genau. Ja.
Und in jedem Fall, wo diese Kausalität nachgewiesen worden ist, sprechen wir dann vom Delikt der Körperverletzung.
Ja, in diesem Falle war es tatsächlich so, dass in rechtlicher Hinsicht aufgrund eben der Expertise des Sachverständigen, der ganz klar befundet hat, wäre eben hier dieser Krebsabstrich rechtzeitig eben ins Labor gekommen. Es hätte eben hier eben ein solches Papillarkarzinom, war es in meisten Fällen, hätte hier frühzeitig erkannt werden können, und es wäre ein wesentlich besserer Heilungsverlauf, beziehungsweise den Patientinnen wahrscheinlich sogar eben, es ist in diesen 6 Fällen mehrfach passiert, dass die gesamten Lymphknoten, aber auch die Gebärmutter entfernt werden musste. Dass also eine unglaubliche Anzahl eben von Behandlungen über sich ergehen lassen mussten, dass ihnen das erspart geblieben wäre. Und da sprechen wir von fahrlässiger, schwerer Körperverletzung, weil jeder operative Eingriff ist eben hier in diesem Bereich als schwere Körperverletzung anzusehen.
Das heißt, den Frauen wäre viel Leid erspart geblieben, wenn er die Krebsabstriche wie vorgesehen eingeschickt hätte. Und weil er das nicht gemacht hat, wurde er wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung angeklagt.
Ja, wobei das Hauptdelikt, das ihm hier, das auch letztendlich das Strafausmaß bestimmt hat, war eben nicht die fahrlässige Körperverletzung, sondern ein schwerer und gewerbsmäßiger Betrug. Weil dadurch, dass er zwar die Krebsabstriche eben hier nicht weitergeleitet hat, aber sehr wohl den jeweiligen Sozialversicherungsträgern verrechnet hat, ist über die Jahre hinaus eben eine Summe von mehr als 50.000 Euro zusammengekommen, die er unberechtigterweise eben den Sozialversicherungsträgern verrechnet hat. Und das ist das Verbrechen des schweren und gewerbsmäßigen Betruges, das nach dem österreichischen Strafgesetzbuch mit 1 bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist.
Also aus Sicht des Gesetzgebers, das eigentlich salopp formuliert schlimmere Delikt war der Betrug.
Das im Strafsatz beziehungsweise in den Strafdrohungen kommt immer die Wertung des Gesetzgebers letztendlich heraus. In so einem Fall, wir sprechen hier von fahrlässiger Körperverletzung im Gegensatz zu vorsätzlicher Körperverletzung. Das muss man also auch eben hier klar sagen. Aber natürlich sind also im Vergleich zu Körperverletzungsdelikten sind also nach wie vor eigentlich die Vermögensdelikte mit höheren Strafdrohungen eben hier versehen. Im Jahre 2015, ich war auch Mitglied der Strafrechtskommission, damals hat man versucht, hier einen Ausgleich zu schaffen, indem man also die Strafrahmen eben hier, insbesondere was die Delikte gegen Leib und Leben betrifft, eben hier angepasst hat.
Aber das ist natürlich schon etwas, was viele Laien und Bürger immer wieder kritisieren, dass man für ein Vermögensdelikt, in dem Fall für den Betrug an den Krankenkassen, schwerer bestraft wird als für eine, in dem Fall fahrlässige Körperverletzung an den Frauen. Wenn man das vergleicht, es erscheint dann natürlich schon nicht nachvollziehbar, sagen wir mal so.
Ich darf hierfür ein Beispiel geben. Gell? Wer wegen Tierquälerei vor Gericht steht, riskiert eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren. Bei Körperverletzung ist es 1 Jahr Freiheitsstrafe bei einer leichten Körperverletzung. Das sind Wertungen, die eben hier zum Ausdruck kommen des Gesetzgebers, aber das sind wir alle.
Aber wäre es in einer Zeit, diese Wertungen zu ändern oder zu aktualisieren?
Das ist Sache eben des Gesetzgebers, dass er eben hier eine Entscheidung herbeiführt, ob eben beispielsweise wieder eine Anpassung vielleicht, so wie es in der Vergangenheit auch geschehen ist, dass man eben hier insbesondere im Bereich der Vermögensdelikte die Qualifikationsgrenzen vielleicht wieder insbesondere unter Berücksichtigung der Inflation anders wertet.
Und im konkreten Fall, was war da dann für ein Strafrahmen?
In diesem Falle erfolgte die Verurteilung wegen schweren und gewerbsmäßigen Betruges. Der Strafrahmen war 1 bis zu 10 Jahre. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, es ist eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren ausgesprochen worden, die zum Teil bedingt nachgesehen wurde. Dort ist das Gericht von folgenden Prämissen ausgegangen, dass man sagt, es hat sich hier um einen 58-jährigen Mann gehandelt, der über Jahrzehnte lang eben hier tätig war als Facharzt, sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, das heißt unbescholten war, einen ordentlichen Lebenswandel hatte. Er hat ein Geständnis abgelegt, aufgrund der Ermittlungsergebnisse war er in der Hauptverhandlung vollinhaltlich geständig. Und es sind insgesamt 2 Gutachter beigezogen worden, die eben die Frage klären sollten, warum er das unterlassen hat, warum er das nicht weitergeschickt hat. Weil das war bis zum Schluss der Hauptverhandlung eigentlich nicht erklärlich und wurde auch von ihm eigentlich nicht schlüssig dargestellt. Die Verteidigung hat aber die Frage der Zurechnungsfähigkeit thematisiert. Das hat also ins Spiel gebracht, ob er eben aufgrund einer psychischen Erkrankung überhaupt in der Lage war, anders zu handeln. Und das ist eben von diesen beiden Experten, von den gerichtlich bestellten Sachverständigen, unter anderem Universitätsprofessor Haller, sehr bekannter Gutachter, der auch im Fall Fuchs schon gegutachtet hat, und einem in Kärnten ortsansässigen Psychiater, der auch schon seit Jahrzehnten im Gerichtsbetrieb ist, Dr. Neumann, ist diese Frage verneint worden. Allerdings haben beide, also beim Angeklagten, eben hier eine instabile Persönlichkeit und auch Persönlichkeitsstörung festgestellt und auch eine Psychose, psychotische Störung, die eben wahrscheinlich auch Einfluss gehabt hat auf dieses Tatgeschehen, dass er eben hier unter dem Einfluss dieser psychischen Erkrankung offensichtlich also hier nicht gehandelt hat.
Mhm. Also ihm war dann schon bewusst, kann man so sagen, was er da getan hat?
Das ist die Frage. Grundsätzlich haben beide Sachverständigen diese Frage bejaht, haben aber gleichzeitig hinzugefügt, dass es immer wieder auch Phasen gegeben hat, wo er psychotisch sehr eingeschränkt war. offensichtlich seinen Beruf trotzdem ausführen konnte. Allerdings haben sie ihm attestiert, dass eben hier eine massive Einschränkung gegeben war, auch der sogenannten Diskretions- und Dispositionsfähigkeit. Das heißt, ich kann das schon unterscheiden, Recht und Unrecht, aber um das zu vermeiden, da habe ich eine Schwelle, wo ich eben eingeschränkt bin. Und in diesem Fall ist das auch tatsächlich angenommen worden, was natürlich nach dem Gesetz ein ausdrücklicher Milderungsgrund darstellt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Erschwerungsgrund gehabt die Vielzahl eben hier der Fälle, die eben aufgegriffen worden sind. Der lange Deliktszeitraum, es ist doch über 7 Jahre lang ist das gegangen. Und dementsprechend ist hier eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren herausgekommen. Nachdem es ein Berufsverbot gegeben hat gegen ihn, war aber klar, so etwas wird nicht mehr passieren. Und auch das, nämlich, dass sich diese Umstände geändert haben, unter denen er die Taten begangen hat, auch das ist nach dem Gesetz als Milderungsgrund zu berücksichtigen. Und dementsprechend hat man eben hier einen Teil der verhängten Freiheitsstrafe für eine Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen. Er hat natürlich seinen Beruf verloren, muss man auch dazu sagen, und ist natürlich verpflichtet worden zur Rückzahlung dieser betrügerisch erlangten Gelder.
Also die bipolare Störung, die da auch zur Sprache gekommen ist, und seine anderen psychischen Erkrankungen waren ein Milderungsgrund. Weil ich jetzt weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer das sagen werden, dass das Urteil sehr milde ist. Wie sehen Sie das?
Naja, über Strafen darf jeder diskutieren und natürlich steht jedem Staatsbürger, jeder Staatsbürgerin die Meinung zu, ob die Strafe zu streng oder zu milde ist. Hier hat das Gericht eben nach dem Gesetz im Vergleich der Waage eben diese Strafzumessungsgründe gegeneinander abzuwägen. Ich bin der Meinung, dass eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren für einen unbescholtenen Staatsbürger nicht milde ist und dass eben hier diese teilbedingte Strafnachsicht möglich war, weil er ein Geständnis abgelegt hat und weil es eben hier psychische Einschränkungen gegeben hat. Aber es steht jedem das Recht zu, das Urteil zu kritisieren und anders zu sehen.
Haben Sie in Ihrer bisherigen Laufbahn einen ähnlichen Fall erlebt? Gab es da irgendwas Vergleichbares, was Ihnen jetzt einfallen würde? Und dann vielleicht noch als letzte Frage, wie geht man mit so etwas um als Richter, nämlich jetzt nicht nur in Ihrer Rolle als ein Vertreter der Justiz, sondern auch persönlich bzw. emotional?
Also dieser Fall war auf jeden Fall auch für die Justiz außergewöhnlich in diesem Umfang, nämlich dass es also derart viele Fälle gegeben hat, wo ein Fehlverhalten des Arztes da ist, hat es also da vorher war das nicht bekannt. Und natürlich hat das Gericht auch das Leid der Frauen, also eben hier auch berücksichtigt. Man muss ja wirklich sagen, das ist schrecklich, wenn ich dann plötzlich die Diagnose bekomme. Es ist eine Krebserkrankung, wo mir vorher vom Arzt immer glaubhaft versichert worden bin, ich bin gesund. Das ist also fürchterlich, diese Vorstellung. Allerdings sind wir bei Gericht dazu bestimmt auch diese Emotionen auszuklammern und dass wir sine ira et studio, das heißt ohne, dass wir also auf der einen oder anderen Seite stehen, versuchen eben neutral einfach die Faktenbasis zu schaffen, dass man sagt, was ist hier wirklich passiert. Allerdings emotional kann man das natürlich auch als Richter natürlich nicht ausblenden, was da passiert ist. Es war schon einzigartig in dem Sinne, dass man sagt, ähnlichen gelagerten Fall haben wir nicht gehabt. Wir haben jetzt wieder Fälle, die gerade im Ermittlungsstadium sind, wo es darum geht, sogenannte Wunderheiler den Leuten sagen, na, nicht Pferdesalbe oder Wurmmittel, aber andere Dinge statt dem Arzt. Also da gibt es ja Ermittlungsverfahren, wo es auch darum geht, dass eben hier allerdings kein Vermögensdelikt im Raum steht, sondern dann eben fahrlässige Tötung beispielsweise dann geprüft wird. Gell.
Richter Manfred Herrnhofer, vielen Dank, dass Sie sich zwischen mehreren Verhandlungen heute für uns die Zeit genommen haben, um sich an diesen spannenden Fall zurückzuerinnern.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Manuela, du warst damals dabei im Gerichtssaal. Wie war das? Woran kannst du dich erinnern?
Ich kann mich vor allem an unglaublich beeindruckende Krebspatientinnen erinnern, die im Verhandlungssaal gesessen sind und die ihre erschütternde Krankengeschichte damals erzählt haben. Die Frauen haben alle sehr gefasst gewirkt. Der Arzt, Der wirkte zwischendurch teilnahmslos, dann hat er wieder geweint. Also wenn er den Frauen zugehört hat, hat er sich die Tränen aus den Augen gewischt und er hat natürlich auch immer wieder betont, dass es ihm leid tut. Er hat gebrochen gewirkt, aber er war auch beim Prozess schwer einschätzbar. Und nach der Verhandlung hat man eigentlich wieder gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt, weil da wurde er dann vor laufender Kamera gefragt, was er jetzt zum Prozessausgang sagt. Und er meinte dann nur, also ich finde dieses Urteil super. Wie gesagt, er wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt. 6 Monate davon musste er unbedingt im Gefängnis verbüßen.
Ja, wir haben jetzt viel über den Täter, den Arzt gesprochen und auch über seine Familie. Aber auf der anderen Seite steht da diese riesige Anzahl an Opfern, den Frauen, die da verunsichert waren, nicht Bescheid wussten oder tatsächlich eben eine Krebserkrankung aufgrund dieser unterlassenen Untersuchungen erleiden haben müssen. Und mit einem dieser Opfer hast du gesprochen.
Ja, genau. An diese Frau musste ich jetzt oft denken, während wir uns auf diese Folge vorbereitet haben. Die hat mir damals gesagt, mein Arzt hat mich beinahe umgebracht. Die hat mir geschildert, dass sie beim Arzt eben in Behandlung war und dass sie dort regelmäßig Krebsabstriche und Kontrollen gemacht hat. Und er habe zu ihr immer gesagt, es fehle ihr nichts. Die Frau hat sich dann aber, als sie so knapp 40 Jahre alt war, die Spirale einsetzen lassen. Und sie hat mir erzählt, sie hatte wirklich viel starke Schmerzen und Blutungen und sie sei immer wieder zum Arzt gegangen. Und er hat immer wieder gesagt, es fehle ihr nichts. Dann habe sie darauf bestanden, dass er sie zu einem anderen Arzt überweist. Und sie kann sich noch, also sie konnte sich in dem Gespräch mit mir noch genau erinnern. Um 8 Uhr früh hatte sie bei diesem anderen Frauenarzt einen Termin und 2 Stunden später lag sie im Krankenhaus auf dem Operationstisch. Sie hatte Krebs im fortgeschrittenen Stadium, ein Eierstock und die Gebärmutter wurden ihr entfernt. Und als die Frau dann wieder ansprechbar war, da sagten die Operateure zu ihr, gute Frau, warum waren Sie denn jahrelang nicht mehr beim Frauenarzt? Mhm. Und sie war aber beim Frauenarzt nur beim Falschen. Sie hat mir erzählt, sie hat eine unglaubliche Leidensgeschichte hinter sich. Sie hat von 80 auf 50 Kilo abgemagert. Sie hatte zu Hause mehrere Kinder, die auf sie gewartet haben. 2 Jahre lang war sie in Behandlung. Sie hatte Bestrahlungen, Chemotherapie und so weiter. Und sie hat mir erzählt, sie hat damals auch in der Ärztekammer deponiert, dass sie eben sehr wohl Krebsabstriche gemacht hat und beim Arzt war. Aber sie hatte nie irgendwie die Kraft, damals Anzeige gegen ihren Frauenarzt zu erstatten, weil sie sich gedacht hat, gegen den Arzt kommt man eh nicht an. Erst Jahre später, als sie dann wieder gesund war, hat sie von seiner Verhaftung erfahren und da hat sie mir dann eben angerufen und hat mir erzählt, was ihr passiert ist. Und ein Satz, den sie mir damals gesagt hat, der ist mir auch noch besonders in Erinnerung. Sie musste ja 2 Jahre lang immer wieder ins Krankenhaus und immer wieder zu Bestrahlungen. Und da hat sie mir gesagt, das Weinen meiner Kinder, wenn ich wieder ins Krankenhaus musste, das werde ich nie vergessen.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil, oder gibt auch einen guten Einblick, weil du hast vorher die eben über 16.000 nicht eingeschickten Abstriche eigentlich eine absurd hohe Zahl genannt, unter der man sich dann wenig vorstellen kann. Aber mit diesen Geschichten bekommt dann diese anhaltende Tat oder ja, dieser ganze Fall dann auch ein Gesicht und man versteht wirklich, was dieses Leid bedeutet.
Genau.
Damit haben wir, glaube ich, diesen Fall ausführlich genug behandelt. Danke, Manuela. Manuela Kalser, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Was abschließend zu sagen bleibt, vielleicht noch wirklich die große Empfehlung, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Also diese Untersuchungen, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, sie gehen schnell und sind unkompliziert und dieser Fall ist wirklich eine absolute Ausnahme und auch die HPV-Impfung, die für zumindest unter 30-Jährige jetzt sehr leicht zugänglich ist, schützt sehr gut vor dieser Krebsart. Nicht nur Frauen übrigens, auch Männer werden aufgerufen, sich gegen HPV impfen zu lassen, weil sie übertragen dieses Virus und können auch aufgrund dessen selbst an anderen Krebsarten erkranken. Ein kleines PSA vielleicht noch zum Schluss ausnahmsweise. Ansonsten bleibt mir wie immer nur noch übrig, euch fürs Zuhören zu danken und bitten, diesen Podcast auch gerne zu bewerten. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts, da könnt ihr Bewertungen, also Rezensionen schreiben. Ihr könnt auf Spotify uns mit 5 Sternen bewerten und man kann jetzt auch zu den Folgen kommentieren. Also macht das, falls ihr uns was mitteilen wollt, beziehungsweise könnt ihr auch mir schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Delikt.
Danke.